Lesen wir zunächst etwas aus 1. Mose 1. Ab Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und die Erde war wüst und leer und Finsternis war über der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und Gott sah das Licht, dass es gut war. Und Gott schied das Licht von der Finsternis und Gott nannte das Licht Tag und die Finsternis nannte er Nacht. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, erster Tag. Und Gott sprach, es werde eine Ausdehnung inmitten der Wasser, und sie scheide die Wasser von den Wassern. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, die unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Und es wurde so. Und Gott nannte die Ausdehnung Himmel. Und es wurde Abend, und es wurde Morgen, zweiter Tag. Und Gott sprach, es sammeln sich die Wasser unterhalb des Himmels an einen Ort. Und es werde sichtbar das Trockene, und es wurde so. Und Gott nannte das Trockene Erde, und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen, Kraut, das Samen hervorbringe, Fruchtbäume, die Frucht trage nach ihrer Art, in der ihr Same sei auf der Erde. Und es wurde so. Und die Erde brachte Gras hervor, Kraut, das Samen hervorbringt nach seiner Art, und Bäume, die Frucht tragen, in der ihr Same ist nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war, und es wurde Abend, und es wurde Morgen, dritter Tag. Und Gott sprach, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels, um den Tag von der Nacht zu scheiden, und sie seien zu Zeichen und zur Bestimmung von Zeiten und Tagen und Jahren. Vers 19. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, vierter Tag. Und Gott sprach, es wimmeln die Wasser vom Gewimmel lebendiger Wesen, und Vögel sollen über der Erde fliegen angesichts der Ausdehnung des Himmels. Und Gott schuf die großen Seeungeheuer und jedes sich regende lebendige Wesen, wovon die Wasser wimmeln nach ihrer Art, und alle geflügelten Vögel nach ihrer Art. Und Gott sah, dass es gut war. Vers 23, und es wurde Abend und es wurde Morgen, fünfter Tag. Und Gott sprach, die Erde bringe lebendige Wesen nach ihrer Art hervor, Vieh und Gewürm und Tiere der Erde nach ihrer Art. Und es wurde so, und Gott machte die Tiere der Erde nach ihrer Art und das Vieh nach seiner Art und alles, was sich auf dem Erdboden regt, nach seiner Art. Und Gott sah, dass es gut war. Und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Vers 31. Und es wurde so. Und Gott sah alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Und es wurde Abend und es wurde Morgen, sechster Tag. So wurden vollendet der Himmel und die Erde und all ihr Heer. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte. Und er ruhte am siebten Tag von all seinem Werk, das er gemacht hatte. Und Gott segnete den siebten Tag und heiligte ihn. Denn an ihm ruhte er von all seinem Werk, das Gott geschaffen hatte, indem er es machte. Soweit einmal die Bibel, das Wort Gottes. Es geht heute Nachmittag um die Frage, ob es zwei verschiedene Schöpfungsberichte gibt. Ich kann auch sagen, es geht um die Frage, ob der Schöpfungsbericht in der Bibel, ob der überhaupt aktuell ist. Wenn man so ein Kapitel hier vor sich hat, eigentlich ist es ja Kapitel 1 und Kapitel 2, nur ich kann das eben nicht alles lesen, dann stellt sich wirklich die Frage, wie müssen wir das verstehen und was möchte Gott uns durch diese Verse sagen? Nun, zunächst ist es ganz klar, dass die Bibel nicht ein naturwissenschaftliches Fachbuch ist. Und das ist auch gar nicht der Zweck der Bibel, dass Gott uns unbedingt naturwissenschaftliche Fakten vermitteln möchte. Natürlich haben wir in der Bibel naturwissenschaftliche Aussagen. Und man kann leicht zeigen, dass die alle wahr sind. Also ich könnte viele Beispiele bringen, die uns wirklich zeigen, dass in der Bibel naturwissenschaftliche Dinge stehen, die die Menschen damals überhaupt nicht wissen konnten. Alleine wenn es um die Sterne geht. Aber wo die Wissenschaft im 21. Jahrhundert gezeigt hat, dass diese Aussagen absolut wahr sind. Trotzdem ist dieses Buch nicht in einer wissenschaftlichen Sprache geschrieben. Und viele denken, wenn Wissenschaft in nicht wissenschaftlicher Sprache geschrieben wird, dann ist sie ungenau oder falsch. Aber dieser Rückschluss ist falsch. Das heißt also, auch wenn die Bibel nicht in naturwissenschaftlicher Fachsprache geschrieben ist, ist sie trotzdem richtig, ist sie trotzdem fehlerfrei. Man muss das also sehr gut unterscheiden. Ja, viele denken, was nicht wissenschaftlich formuliert ist, kann deswegen nicht richtig sein. Und das ist Unfug. Wir sehen das auch gerade bei der Bibel. Sie ist nicht in wissenschaftlicher Fachsprache formuliert und trotzdem sind die Aussagen der Bibel wahr und richtig. Gott möchte uns auch gar nicht ein naturwissenschaftliches Fachbuch geben, sondern Gott möchte uns ein Buch geben, was eine moralische Bedeutung hat, was einen moralischen Inhalt hat. Und Gott möchte uns ein Buch geben, das eben auch an vielen Stellen von seinem Sohn, von Jesus Christus spricht. Und man könnte ganz sicherlich auf diese Art und Weise auch das erste und zweite Kapitel des ersten Buches lesen. Man könnte wirklich gucken, wo zeigt Gott uns ganz persönlich etwas, wo finden wir etwas von der moralischen Seite in diesem Buch. Und man könnte auch diese beiden ersten Kapitel lesen mit der Frage, wo finde ich dort etwas von Jesus Christus? Und die Antwort ist klar, dass auch dieses Kapitel voll ist von Jesus Christus. Aber das Thema heute soll sein, ob man diese beiden Kapitel überhaupt wörtlich nehmen kann. Ob sie wirklich auch eine buchstäbliche Bedeutung haben und ob es wirklich ein Schöpfungsbericht ist oder ob diese beiden Kapitel, Kapitel 1 und Kapitel 2, ob sie im Widerspruch zueinander stehen. Und jeder, der heute in der Schule Klasse 9 oder Klasse 10 Religionsunterricht besucht oder auch den Biologieunterricht belegt, der wird ganz klar hören, dass alleine diese beiden Schöpfungsberichte sich widersprechen und dass man deswegen schon davon ausgehen kann, dass das alles nicht wahr ist und dass die Bibel nicht Gottes Wort ist. Und ich versuche jetzt gleich in dieser Zeit zu zeigen, dass sie sich überhaupt nicht widersprechen, sondern dass sie sich ergänzen. Und dass im Endeffekt Kapitel 1 ohne Kapitel 2 ein Rumpf wäre, bei dem wichtige Dinge fehlen. Und genauso umgekehrt ist es mit Kapitel 2. Hätte ich nur Kapitel 2, hätte ich ebenfalls nur einen Torso, wo unheimlich wichtige Informationen nicht da sind, die man missen würde. Das heißt, das Ganze, was wir hier haben, ist vom Prinzip her eine Einheit. Auch wenn es Verse sind, die schwer zu verstehen sind. Und die erste Schwierigkeit in der Bibel beginnt interessanterweise schon mit dem ersten Vers in der Bibel. Dass wir mal direkt jetzt hier unter den Dingen kommen, die wir auch gelesen haben. Der erste Vers in 1. Mose 1 ist eigentlich der schwierigste Vers, den wir in den ersten beiden Kapiteln dieses ersten Buches überhaupt haben. Denn wenn es dort heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, muss man sich ganz klar die Frage stellen, was heißt das überhaupt? Was meint Gott damit? Ist das eine Überschrift über diese beiden ersten Kapitel? Ist das vielleicht schon ein Teil des ersten Schöpfungstages? Oder bedeutet Vers 1 vielleicht, dass Gott am Anfang wirklich Himmel und Erde geschaffen hat und dass dann Gott anschließend in diesen sechs Schöpfungstagen beschreibt, was Gott mit und auf dieser Erde getan hat. Das sind also drei, ich sag mal, völlig verschiedene Bedeutungen. Und mit der Auslegung dieses ersten Verses steigt und fällt nachher eigentlich alles, wie ich diese folgenden Verse verstehen muss. So, ich persönlich bin davon überzeugt. Man kann es natürlich nicht so ohne weiteres belegen. Aber ich persönlich bin davon überzeugt, dass dieser Vers hier nicht eine Überschrift über das ganze Kapitel ist. Und ich bin auch davon überzeugt, dass dieser Vers nicht ein Teil des ersten Schöpfungstages ist. Sondern ich bin davon überzeugt, dass dieser Vers uns hier zeigt, dass Gott im Anfang Himmel und Erde erschuf. Das heißt, dass Gott im Anfang alles Sichtbare erschuf, was es gibt. Also der Himmel mit den ganzen Himmelskörpern, die es gibt, sei es Sterne, Planeten, Monde und so weiter und so fort. Und ebenfalls auch die Erde, mit der Gott anschließend etwas ganz Besonderes vorhat. Und wenn man diesen ersten Vers so versteht, dann lösen sich erstens viele naturwissenschaftliche Probleme, die es gibt. Und zweitens habe ich dann keinen Widerspruch mit vielen, vielen weiteren Aussagen, die man im Alten Testament findet. Dann kann man sogar ohne Schwierigkeit zwischen Vers 1 und Vers 2 noch ein Ereignis hineinstecken, was uns im ersten Buch Mose nicht berichtet wird, nämlich der Fall Satans. Ich werde da gleich darauf zu sprechen kommen. Also ich verstehe diesen Vers tatsächlich so, dass Gott am Anfang Himmel und Erde gemacht hat. Und dass wir deswegen überhaupt nicht so ohne weiteres sagen können, wie alt das gesamte Universum ist. Dass wir vom Prinzip her aufgrund der Bibel nur sagen, was heißt nur, sagen können, wie alt das Leben auf dieser Erde ist. Denn das Interessante ist natürlich, dass die Schöpfungswoche oder sag mal diese 6 Tage, die anschließend erwähnt werden, dass sie damit beginnen, dass der Himmelskörper Erde schon da war. Der war zwar völlig unter Wasser und Gott musste anschließend Erde, Land und Wasser voneinander trennen, aber wenn man sich das genau anguckt, dann sieht man, dass diese Tage anschließend, und ich bin auch davon überzeugt, dass es ungefähr 24-Stunden-Tage gewesen sind, dass sie beginnen, wo diese Erde schon da ist. Also 1. Mose 1, Vers 1 sagt mir nichts anderes, als dass Gott am Anfang, und das geht sicherlich nicht so weit zurück wie Johannes 1, Vers 1, wenn es heißt, im Anfang war das Wort. Das ist sicherlich zeitlich gesehen noch eine viel weitere Stufe davor. Aber das ist hier im Endeffekt der Anfang, wo Gott das Sichtbare erschuf. Und ich gehe sogar so weit, dass ich behaupte, dass die Engel zu diesem Zeitpunkt schon da waren. Und das heißt in Hiob 38, dass die Engel jubelten, als die Grundfesten der Erde gelegt worden sind. Also 1. Mose 1, Vers 1 ist der Beginn dieser sichtbaren Schöpfung, die wir im Endeffekt haben. Und dann lesen wir plötzlich in Vers 2, dass die Erde wüst und leer wurde. Aber ich möchte jetzt zuerst einen Sprung machen zu Kapitel 2, Vers 4, wo ich sag mal nach Ansicht der modernen Theologen der zweite Schöpfungsbericht beginnt. Ich will ihn einfach mal nennen als den ergänzenden Bericht, denn man sieht jetzt schon einen gewaltigen Unterschied im Anfang dieses Kapitels. Ich sage noch einmal Vers 4. Ja, die Kapitel- und die Verseinteilung ist rein menschlich. Und wahrscheinlich würde man heutzutage Kapitel 2 bei Vers 4 beginnen lassen. Allerdings um 1200 nach Christus hat man eben Kapitel 2 dort beginnen lassen, wo es jetzt steht. Das ist also eine rein menschliche Einteilung. Vom Sinn her ist dieser erste Bericht ist der in Vers 3 von Kapitel 2 zu Ende. Denn dann beginnt ein Vers, womit sich das erste Buch Mose selbst einteilt. Und das ist, dies ist die Geschichte des Himmels und der Erde. Man merkt, dass dieser Ergänzungsbericht völlig anders beginnt als Kapitel 1. In Kapitel 1 heißt es, im Anfang schuf Gott, der allmächtige Gott, alles Sichtbare. Und der zweite Teil beginnt, dies ist die Geschichte, wie es die Fußnote sagt, dies sind die Geschlechter. Und alleine an diesem ersten Vers sieht man schon, dass dieser ergänzende Bericht eine völlig andere Zielsetzung hat. Denn dies sind die Geschlechter oder dies sind die Erzeugungen. Damit will Gott uns sagen, jetzt erfahren wir, was der Mensch mit der Schöpfung Gottes gemacht hat. was Adam und Eva mit dieser Schöpfung gemacht haben. Und deswegen findest du nämlich die nächste Einteilung dann in Kapitel 5, Vers 1. Und dies ist das Buch von Adams Geschlechtern. Es ist wieder eine ähnliche oder fast die gleiche hebräische Formulierung. Und wir können so weitergehen und immer wieder finden wir diese Formel, wo sich dieses erste Buch Mose selbst durch einteilt. Das bedeutet also, in diesem zweiten Teil, da wird uns die Erde gezeigt in Bezug zu uns Menschen. Und daran merken wir schon, dass Gott ganz am Anfang uns zeigen möchte, wir haben hier keinen Widerspruch liegen, sondern auf der einen Seite haben wir die Schöpfung des allmächtigen Gottes. Und auf der anderen Seite haben wir dann das, was daraus durch den Menschen geworden ist. Wir sehen das an noch einem Unterschied, den will ich auch eben erwähnen, weil es direkt im ersten Vers vorkommt. Im Anfang schuf Gott. Und im ersten Buch Mose Kapitel 1 ist immer die Rede von Gott. Dagegen in dem zweiten Bericht ist immer die Rede von Gott, dem Herrn. Auch so beginnt schon dieser zweite Teil in Vers 4, als Gott der Herr Erde und Himmel machte. Das heißt, wir haben ganz am Anfang, wenn wir diese beiden Berichte nebeneinander stellen würden, da zeigt uns das Wort Gottes schon, dass Gott hier zwei ganz verschiedene Zielsetzungen hat. Es ist zum einen der allmächtige Gott, der ja wirklich alles vermag, der das Universum geschaffen hat. Und es ist auf der anderen Seite Gott, der Herr, mit seinem Namen, wie er sich später einmal seinem Volk offenbaren wird. Das heißt, in dem zweiten Bericht stellt Gott sich vor als derjenige, der Interesse an uns Menschen hat, der eine Beziehung zu uns Menschen knüpfen möchte. Und damit zeigt jeweils schon der erste Vers dieser beiden Berichte, dass Gott uns hier zwei völlig verschiedene Seiten beschreiben möchte. Also diese verschiedenen Gottesnamen bedeuten nicht, dass man aus zwei verschiedenen Quellen abgeschrieben hat, wie das ja heutzutage in der modernen Theologie behauptet wird, sondern einfach, dass Gott uns hier zwei verschiedene Seiten von sich zeigen möchte. Zum einen der allmächtige Gott, zum anderen der Gott, der eben Interesse an uns Menschen hat. Und man sieht das übrigens auch, wenn man einmal auszählen würde, wie viel Platz der Mensch in jedem dieser beiden Berichte einnimmt. Das ist im ersten Bericht ungefähr 16%. Genauso viel wie die Pflanzen, genauso viel wie die Tiere. Aber in dem zweiten Bericht nimmt der Mensch ungefähr 70% an Menge ein. Und alleine das zeigt uns schon, dass wir zwei völlig verschiedene Gesichtspunkte haben. Also um das kurz zu machen, diese beiden ersten Verse zeigen uns schon, dass es eben zwei ergänzende Berichte sein müssen. Nun, jetzt kommen wir zu Kapitel 1, Vers 2 noch einmal kurz. Und die Erde war wüst und leer. Und jetzt beginnt die zweite Schwierigkeit. Und die zweite Schwierigkeit besteht darin, wie übersetzt man den hebräischen Text? Denn das, was wir heute kennen und was der Schock eines jeden Schülers ist, 6 verschiedene Zeitformen, das kennt der Jude nicht. Der hat keine Vergangenheit und noch einmal eine Vorvergangenheit. Ja, der hat nicht ein Plusquamperfekt und ein Imperfekt. Der hat dafür nur eine einzige Zeitform. Und das macht der Textzusammenhang klar. Also ob ich sage, Gott schuf oder Gott hatte geschaffen, dafür gibt es im hebräischen Text keinen Unterschied. Und dafür muss man eben den Kontext nehmen, um zu entscheiden, fand das Ganze vorher statt oder fand es vielleicht gleichzeitig statt. Und das Zweite ist, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem kleinen Wörtchen war und wurde. Das heißt, ich kann Vers 2 auch übersetzen, und die Erde wurde wüst und leer und Finsternis war oder wurde über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Und ich bin davon überzeugt, dass es tatsächlich zwischen Vers 1 und zwischen Vers 2 ein Ereignis gab, nämlich dass der Satan auf diese Erde, ich sag mal, geworfen worden ist. Es muss ja auch irgendwo zwischen Schöpfung und zwischen 1. Mose 3 passiert sein. Denn in 1. Mose 3 haben wir den Sündenfall, wo der Satan in Form der Schlange dort zu Adam und Eva spricht. Das heißt, zu diesem Zeitpunkt war der Teufel ganz klar auf dieser Erde schon. Das heißt, wir müssen es irgendwo hier am Anfang einordnen. Und ich denke auch, man könnte zwei Stellen anführen. Ich will nur eine anführen, Jesaja 14. Man könnte auch Hesekiel 28 nehmen. Jeweils netterweise ab Vers 12. Kann man sich das gut merken. Jesaja 14 ab Vers 12. Wie bist du vom Himmel gefallen, du Glanzstern? Oder Vers 13, wie er sich erhob und du sprachst in deinem Herzen, zum Himmel will ich hinaufsteigen, hoch über die Sterne Gottes meinen Thron erheben. Vers 15, doch in den Scheol wirst du hinabgestürzt, in die tiefste Grube. Und ich möchte jetzt nicht Jesaja 14 betrachten, aber wenn man sich das anguckt und wenn man sich Hesekiel 28 anguckt, dann sieht man, dass die eigentliche Auslegung nur sein kann, dass das hier von dem Teufel spricht, der sich erhoben hat, der im Endeffekt seine Stellung verließ, die Gott ihm gab, und dass er dann deswegen auf diese Erde geworfen wurde und dass die Folge davon war, dass die Erde wüst und leer wurde. Das heißt sogar an einer anderen Stelle, dass Gott die Erde eben nicht als eine Wüste, als eine Öde erschaffen hatte. Das heißt, es muss dort ein Ereignis passiert sein. Und ich kann mich nur wiederholen, ich bin davon überzeugt, dass das der Fall des Teufels auf diese Erde gewesen ist, aufgrund seiner Erhebung, aufgrund seines Hochmutes, dass er größer sein wollte als alle anderen. Es gibt aber etwas, was wir nicht in diesen Zeitabschnitt hineinbekommen. Und das sind die Erdschichten, auf denen wir stehen. Nicht wahr, als man im 19. oder im frühen 20. Jahrhundert eben auch sagte, dass dort der Fall Satans gewesen ist, dann benutzte man das gleichzeitig, um die gesamten Erdschichten mit den vielen Jahrmillionen, die sie enthalten sollen, ebenfalls in diese Zeit hineinzuschieben. Und ich sage hier ganz klar, das ist absolut unmöglich. Denn in sämtlichen Erdschichten, auf denen wir stehen, also all diese abgelagerten Schichten, da haben wir Fossilien, also versteinerte Lebewesen. Und diese versteinerten Lebewesen sprechen ganz klar von Tod. Das bedeutet, wenn ich diese Erdschichten in diese Zeitepoche hineinschiebe, dann würde ich behaupten, dass Gott vorher schon Leben erschaffen hat. Und dass dieses Leben dann in dieser Zeit von Vers 1 bis Vers 2 vernichtet worden ist, was ich eben dann in Form von Fossilien in diesen Erdschichten finde. Das Neue Testament sagt mir etwas völlig anderes, dass der Tod aufgrund des Sündenfalls des Menschen in diese Welt gekommen ist. Das heißt, ich habe nicht einen einzigen Hinweis in der Bibel, dass es vor dem Sündenfall schon den Tod gab. Und darum bin ich davon überzeugt, dass wir diese Erdschichten, diese ganzen abgelagerten geologischen Systeme, dass wir die nicht zwischen Vers 1 und Vers 2 hineinstecken können, sondern diese Erdschichten, auf denen wir stehen, die müssen irgendwann nach dem Sintflut, nach der Sintflut bis heute entstanden sein. Denn wir haben ja sogar Erdschichten, wo wir fossile Menschen drin finden. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, in den oberen Schichten haben wir auch fossile Menschen. Und das passt nun überhaupt nicht mehr in diesen biblischen Bericht hinein. Also 1. Mose 1, Vers 1 zeigt mir, dass Gott die ganze sichtbare Universum erschuf, besonders eben auch die Erde, um die es jetzt gleich geht, dass anschließend sich der Teufel erhob, denn die Engel waren zu diesem Zeitpunkt schon längst da, dass Gott den Teufel auf die Erde geworfen hatte, dass die Erde dadurch wüst und leer geworden ist und dass sich die Frage mit den Erdschichten in eine völlig andere Zeitepoche hineinschieben muss. Das ist jetzt nicht das Thema, aber ich will es anschneiden. Es gibt jetzt Menschen, die sagen, sämtliche Erdschichten sind dann in der Sintflut entstanden. Und das ist genauso falsch. Denn wir haben Erdschichten, da haben wir Trockenrisse drin. Das heißt, da sind riesige Pfützen, tausende von Quadratmetern groß, ausgetrocknet. Und der Pfützenboden hat die typischen Trockenrisse, die wir auch im Fossilbefund haben. Das ist völlig unmöglich, wenn ich eine Sintflut habe, die über die ganze Welt ging. Dann kann ich nicht in dieser Sintflutzeit, wenn alles unter Wasser stand, plötzlich riesige Flächen gehabt haben, die ausgetrocknet sind. Und darum sage ich das nochmal, was ich eben sagte. Die Erdschichten müssen nach dem Sündenfall, zum Teil vor der Sintflut, zum Teil während der Sintflut und zum Teil nach der Sintflut gebildet worden sein. Und wir sind heute nicht in der Lage, genau zuzuordnen, wann welche Schicht entstanden ist. Man sieht also, wir haben keinen Platz für die Jahrmillionen, aber wir können schon Wissenschaft betreiben und können überlegen, wann ist was passiert. Ja, Gott möchte ja sogar, dass wir Naturwissenschaft betreiben. Ich habe den Vers jetzt gerade vergessen, aber ich glaube Psalm 111 haben wir das ganz klar, dass Gott uns wirklich sagt, dass wir uns damit beschäftigen sollen. Vers 2, ja. Groß sind die Taten des Herrn. Sie werden erforscht von allen, die Gefallen an ihnen haben. Es ist also völlig legitim, dass Christen Naturwissenschaft betreiben. Aber die naturwissenschaftlichen Ergebnisse müssen natürlich auch irgendwie in den Kontext der Bibel passen. Es kann nicht sein, dass man Ergebnisse behauptet, die da wären und die völlig dem biblischen Bericht widersprechen. Also Gott gibt uns schon diese Aufforderung, dass wir auch Naturwissenschaft betreiben sollen. Aber eben schon unter dem Dach der Bibel, dass die Bibel wirklich die Wahrheit ist. Und deswegen bin ich eben davon überzeugt, dass die Natur, dass diese Erdschicht nach dem Sündenfall entstanden sein müssen. Aber ich weiß eben bis heute nicht genau, welche wann entstanden sind. So, dann haben wir noch einen wichtigen Punkt im ersten Buch Mose, auch das muss ich noch erwähnen, nämlich dieses Wort schaffen. Und dieses Wort schaffen haben wir eben im ersten Kapitel dreimal. Wir haben das in Vers 1, wir haben das in Vers 21 und wir haben das in Vers 27. Und dieses hebräische Wort für schaffen wird in der Bibel immer nur benutzt, wenn Gott etwas erschafft. Es wird nie benutzt, wenn Menschen etwas erschaffen. Wir haben im Deutschen ja nicht so den großen Unterschied. Ein Komponist schafft auch ein Werk. Das würde die Bibel mit diesem Wort nie beschreiben. Das heißt, immer wenn hier das Wort schaffen steht, bedeutet das immer, dass Gott etwas völlig Neues gemacht hat. Wir haben insgesamt hier drei Handlungsweisen Gottes. Das eine ist, dass Gott spricht. Das andere ist, dass Gott etwas macht. Und das dritte ist, dass Gott etwas erschafft. Und das Wort erschaffen steht immer dann, wenn es auch qualitativ etwas völlig Neues ist. Und so wundert es uns nicht, dass es am Anfang heißt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Das heißt, Gott macht plötzlich die sichtbare Materie, die vorher nicht da gewesen ist. Es wundert uns nicht, dass wir das in Vers 21 finden, wenn Gott plötzlich das beseelte Leben macht. Etwas, was es vorher nicht gab, was völlig neu gewesen ist. Und es wundert uns auch nicht, dass wir es in Vers 27 finden, wenn es um den Menschen geht, dass Gott uns dort zeigt, dass der Mensch eben nicht eine Weiterentwicklung des Tierreiches ist, sondern qualitativ etwas völlig Neues. Das heißt, wir haben diesen Begriff des Schaffens dreimal in Kapitel 1 und jedes Mal zeigt Gott uns, dass dadurch etwas völlig Neues, außergewöhnlich Neues entsteht. Etwas, was wir interessanterweise naturwissenschaftlich gar nicht beschreiben können. Und das ist übrigens der letzte Grund, warum die Bibel kein naturwissenschaftlicher Bericht ist. Weil die Naturwissenschaft überhaupt keine Mittel hat, um das zu beschreiben. Natürlich reden alle von einem Urknall. Aber naturwissenschaftlich beschreiben, was das ist, kannst du gar nicht. Natürlich reden alle davon, dass Leben durch Zufall entstanden ist. Aber es gibt noch nicht einmal einen einzigen Biologen auf dieser Erde, der uns überhaupt naturwissenschaftlich erklären kann, was Leben ist. Man kann es zwar definieren, Und man kann Beispiele bringen dafür, was lebende Zellen besitzen müssen. Aber was Leben wirklich ist, können wir naturwissenschaftlich gar nicht genau beschreiben. Und das ist der Grund, der letzte Grund, warum wir hier kein naturwissenschaftliches Fachbuch vor uns haben können. Weil die Naturwissenschaft so weit überhaupt nicht geht. Die Methoden der Naturwissenschaft reichen dazu gar nicht aus. Aber darum wird dann jedes Mal dieses neue Wort schaffen benutzt. Nun, danach geht es um die Schöpfungstage ab Vers 3. Und da bin ich überzeugt, dass dort diese 6, 7 Tage beginnen, wo Gott im Endeffekt uns jetzt beschreibt, was an den einzelnen Tagen passierte. Und jetzt haben wir das nächste Problem. Wie lang dauert ein Tag hier? Nun, ich bin davon überzeugt, dass es 24-Stunden-Tage waren. Gibt natürlich so eine super Begründung, die einige anführen, aus 2. Petrus 3, dass in den Augen Gottes ein Tag wie 1000 Jahre ist. Und wer das sagt, der hat 2. Petrus 3 gar nicht richtig gelesen. Denn so steht es in 2. Petrus 3 nicht. Das heißt in 2. Petrus 3, Vers 8, erstens heißt es dort nicht, dass ein Tag, ich sag mal, gleich 1000 Jahre ist, sondern es heißt hier erstens in Bezug auf Gott, ein Tag bei dem Herrn, und dann heißt es auch dort nicht, ist gleich 1000 Jahre, sondern ist wie 1000 Jahre. Das heißt, der Heilige Geist passt hier sehr gut auf im 2. Petrusbrief, dass diese Formel ein Tag gleich 1000 Jahre überhaupt nicht gilt. Sondern wenn, wäre es nur etwas, was bei Gott gültig ist. Und zweitens heißt es hier auch nur wie, ähnlich, entsprechend, aber nicht identisch. Das heißt, wir haben in der Bibel nicht einen einzigen klaren Hinweis, dass wir diese Tage im Schöpfungsbericht als riesig lange Zeitepochen verstehen können. Und sogar 1. Mose 1 sagt uns ganz klar, dass das nicht möglich ist. Denn wenn von mir aus Adam in der letzten Stunde des 6. Schöpfungstages gemacht worden ist, dann liegt immerhin noch eine ganze Nacht dazwischen, bis der 7. Tag begann, bis später Adam und Eva, oder wenn sie doch am Ende des 6. Tages von mir auch noch in den Garten Eden gesetzt worden sind, dann lag noch eine ganze Nacht dazwischen, bis endlich der Sündenfall passierte. Und wenn ich jetzt sage, ein solcher Tag, das waren zig Jahrmillionen, dann hätten noch Jahrmillionen dazwischen gelegen, bis Adam und Eva gesündigt hätten. Aber 1. Mose 3 sagt, dass Adam 130 Jahre alt war, als er seinen dritten Sohn zeugte. Und das zeigt ganz klipp und klar, dass ich da nicht eine riesige Zeitepoche hineinlegen kann. Außerdem stell dir mal die armen Pflanzen vor, die am 3. Schöpfungstag erschaffen worden sind. Die konnten dann Jahrmillionen Überlebenstraining Finsternis machen, bis endlich die Sonne zu sehen war. Es ist völlig unmöglich. Das gibt die Bibel, gerade Kapitel 1, an keiner einzigen Stelle her, dass diese Tage hier riesig lange Zeitepochen gewesen sind. Und darum ist mein Verständnis von diesem Text so, dass es sich wirklich um normale Tage handelt, wie wir sie heutzutage eben auch haben. Nun am Anfang, ich will es etwas hier beschleunigen, schied Gott das Licht von der Finsternis. Natürlich können wir das Ganze hier auch moralisch verstehen. Weil du hast dann in Kapitel 2 den Menschen ohne Gott. Du hast dann in Vers 3 den Menschen mit Gott. Dir wird in Vers 3 dann das Werk Gottes in einem solchen Menschen beschrieben und so weiter und so fort. Ich sagte es eben schon, so können wir auch Kapitel 1 auslegen. Aber das ist sicherlich jetzt in der kurzen Zeit nicht möglich, dass wir beide Seiten oder alle drei Seiten dieses Kapitels hier betrachten. Also am Anfang spricht Gott beim 1. Schöpfungstag. Und Gott schied das Licht von der Finsternis. Wir sehen nicht, dass Gott hier irgendetwas machte. Wir sehen auch nicht, dass Gott hier irgendetwas erschuf. Gott trennte zwei Dinge, die miteinander überhaupt nicht harmonieren, nämlich Licht und Finsternis. Das Licht wird Tag genannt, die Finsternis heißt Nacht und wir haben die erste Zeitrechnung. Denn für die Zeitrechnung brauchen wir nichts anderes als einen Körper, der sich dreht und irgendwo eine Lichtquelle, die man sieht. Das kann ein Stern sein, das kann ein göttliches Licht sein, ich weiß es nicht, aber das reicht völlig aus. Wenn ich auf einem mich drehenden Körper befinde und ich sehe eben 12 Stunden das Licht und danach sehe ich es 12 Stunden nicht, dann habe ich Tag und Nacht. Das heißt, ich habe hier tatsächlich die erste Zeitrechnung der Geschichte überhaupt und gleichzeitig wird mir gezeigt, sie kommt dadurch zustande, dass sich eben die Erde um die eigene Achse drehen muss. Anders kann man das nicht verstehen. Das nächste, was dann passiert am zweiten Tag, dass dort die Wasser von den Wassern getrennt werden. Man sieht das in Vers 7. Und Gott machte die Ausdehnung und schied die Wasser, die unterhalb der Ausdehnung, von den Wassern, die oberhalb der Ausdehnung sind. Das heißt, die Erde war zu diesem Zeitpunkt immer noch mit Wasser bedeckt. Aber ein Teil des Wassers wurde getrennt und bildet jetzt sozusagen einen riesigen Gürtel um diese Erde. Oder vielleicht auch eine riesige Wasserhülle um diese Erde, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich wird ein Großteil davon abgeregnet sein während der Sintflut, sodass wir davon heutzutage nichts mehr beobachten. Ich sage nicht, dass alles Wasser, was abregnete während der Sintflut, von dieser Wasserhülle kam. Denn dann wäre die Wasserhülle so wahnsinnig dick gewesen, dass sich die Erde so extrem aufgeheizt hätte, dass Leben kaum noch möglich wäre. Aber es gab sicherlich diese Wasserhülle um diese Erde. Und es ist keine Frage, dass sie auf alle Fälle abgeregnet ist während der Sintflut. Und es ist auch keine Frage, dass diese Wasserhülle dafür sorgte, dass überall auf der Erde das gleiche Klima gewesen ist. Und dass wahrscheinlich deswegen auch die Menschen erheblich älter werden konnten als nach der Sintflut. Man sieht, dass ein dramatischer Einschnitt nach der Sintflut passiert, dass die Menschen dort plötzlich erheblich weniger alt wurden. Jedenfalls ist das etwas, was hier am zweiten Schöpfungstag gemacht worden ist. Aber wir haben jetzt immer noch keine trockene Erde. Und dazu kommen wir jetzt zum dritten Tag. Und das müssen wir uns auch noch einmal kurz angucken. Und Gott, Vers 10, nannte das trockene Erde und die Sammlung der Wasser nannte er Meere. Es ist ganz wichtig, dass es hier heißt, das Trockene. Und es ist dort tatsächlich Einzahl im hebräischen Text. Das heißt, diese Stelle sagt, dass Gott eine trockene, zusammenhängende Landmasse machte. Und davon gehen auch die Vertreter der Evolutionslehre aus, dass sämtliche Kontinente einmal zusammenhingen zu einem gewaltigen Urkontinent. Und dafür gibt es übrigens viele Hinweise. Man sieht es schon, wenn man sich einen Atlas anguckt und du guckst dir mal die Küste von die Ostküste von Südamerika an und du guckst dir die Westküste von Afrika an und man sieht auf den ersten Blick, dass die wunderbar ineinander passen. Man kann Gesteinsproben nehmen von diesen beiden Küsten und man merkt, die Gesteine sind gleich. Man kann die Fossilien untersuchen, die man in den Schichten an diesen beiden Küstenlinien findet. Und die Fossilien, die man dort entdeckt, sind tatsächlich gleich. Das heißt, es gibt überhaupt keine Frage, dass es wirklich mal eine zusammenhängende Landmasse gewesen ist. Und das Interessante ist, dass das die Bibel hier auch sagt. Dass hier wirklich die Rede ist von dem Trockenen. Nun, die Kontinente sind auseinandergebrochen. Wir gehen davon aus, dass das durch die Sintflut ausgelöst wurde, dass das dann vielleicht zur Zeit Peleks in 1. Mose 10 seinen Höhepunkt annahm und dass wir das heutzutage eben auch noch beobachten, dass sich die Kontinente, je nachdem, wo man gerade steht und misst, 5 bis 10 Zentimeter pro Jahr voneinander wegbewegen. So, die Vertreter der Evolutionslehre stecken da natürlich zig Jahrmillionen rein. Die Bibel gibt uns dafür keinen Raum. Und es gibt auch Modellrechnungen, die zeigen, dass wir die Jahrmillionen dafür gar nicht nötig haben, dass es tatsächlich auch in kurzer Zeit passieren kann. Aber das Interessante ist ganz klar, dass Gott hier sagt, es war schlichtweg das Trockene. Gott spricht hier von einer trockenen, zusammenhängenden Landmasse. Und damit versteht man natürlich auch, nur mal als Exkurs, dass auch Noah tatsächlich in der Lage war, aus jeder Tiergruppe ein Tier in seine Arche zu bekommen. Es wird ja schon mal gesagt, wie konnte er die Tiere aus Australien einsammeln? Nun, aufgrund des biblischen Berichts ist es klar, dass es zu dem Zeitpunkt noch ein zusammenhängender Kontinent war. Das heißt also, sämtliche Tiere waren tatsächlich in der Lage, zu dieser Arche zu kommen. Besonders, wenn Gott sie dahin schickte. Es gab also überhaupt keine Wasserbarriere, die das verhindern konnte. Also man merkt schon, dass diese ganzen biblischen Begebenheiten hier aufeinander aufbauen. Aber dann passiert an diesem dritten Tag eben noch etwas, nämlich dass Gott die Pflanzen erschuf. Und das ist ganz interessant. Es heißt hier bei den Pflanzen nicht, dass Gott sie machte. Das Wort machen, das findest du zum ersten Mal in Vers 7. Das findest du zum zweiten Mal in Vers 16. Und das findest du zum dritten Mal in Vers 25. Und Gott benutzt dieses Machen immer erst dann, wenn er vorher etwas Neues erschaffen hatte. So hatte Gott in Vers 1 das gesamte Universum geschaffen, das heißt die Materie. Und deswegen kann er in Vers 7 sagen, er machte die Ausdehnung, indem er Materie von Materie trennte. In Vers 21, habe ich eben schon gesagt, hat Gott die lebenden Tierwelt geschaffen. Deswegen kann er in Vers 25 sagen, dass er die Landtiere machte, dass er die Vögel machte, denn das Tier an sich war erschaffen worden. Und deswegen muss er später bei Menschen, benutzt er nicht das Wort machen, um ganz klar zu zeigen, dass sich der Mensch vom Tier unterscheidet. Er benutzt wieder diesen Begriff schaffen. Aber hier, wenn es um die Pflanzen geht, die ja nun keine beseelte Tiere sind, die aber auch nicht tote Materie sind, benutzt Gott überhaupt keins von diesen Wörtern. Sondern wir sehen hier einfach nur die gewaltige Schöpfungsmacht Gottes und dass Gott in der Lage ist, durch sein Wort Leben hervorkommen zu lassen. Vers 11, und Gott sprach, die Erde lasse Gras hervorsprossen und so weiter. Und Vers 11 endet, und es wurde so. Daran sehen wir etwas von der gewaltigen Größe Gottes. Also die Pflanzen sind nicht irgendwelche toten Dinge. Die Pflanzen unterscheiden sich aber auch von der beseelten Tierwelt. Und deswegen wird das hier ganz neutral beschrieben, dass dieser Schöpfer Gott sprach und diese Pflanzen waren da. Und das geschah alles am dritten Tag. Und gleichzeitig wird ein neues Wort eingeführt, über das wir auch noch kurz sprechen müssen, nämlich der Begriff Art. So, dieser Begriff Art, der hier in 1. Mose 1 und 2 benutzt wird, unterscheidet sich vollkommen von dem heutigen biologischen Begriff Art. Ja, da bilden Tiere eine Art, die sich untereinander kreuzen können und die Folge davon sind Nachkommen, die lebensfähig sind und wieder in der Lage sind, sich zu kreuzen. Das sagt der biblische Begriff überhaupt nicht. Sondern der Begriff Art meint hier eine Schöpfungsgruppe. Das bedeutet, die Tiere, die zu einer solchen Schöpfungsgruppe gehören, die können sich in dieser Gruppe anpassen an verschiedene Lebensumstände. Aber sie können nicht diese Schöpfungsgruppe verlassen. Also nehmen wir die hundeartige Familie. Ja, dazu gehören heute über 340 Hunderassen. Vielleicht noch der Kojote und der Fuchs. Da haben wir so eine Schöpfungsgruppe. Und wir müssen nach diesem Bericht hier davon ausgehen, dass Gott im Endeffekt einen Vertreter oder ein Paar aus dieser Schöpfungsgruppe gemacht hat. Und dass diese Schöpfungsgruppe, dieses Paar, eine ganz reiche genetische Information hatte und sich dann anpassen konnte, wenn sich der Lebensraum änderte. Das heißt, die Bibel lässt die Variation in der Breite zu. Gott hat ein Menschenpaar gemacht. Und wir haben heute hellhäutige, dunkelhäutige, gelbhäutige Typen. Völlig gleichwertig, stehen alle auf der gleichen Stufe. Aber das ist eben diese natürliche Variation, die Gott, ich sag mal, diesem Menschenpaar eingegeben hat. Und das Gleiche lesen wir jetzt hier von den Pflanzen. Und wir werden es später eben auch am 6. Schöpfungstag und am 5. Schöpfungstag auch bei den Tieren sehen. Also Gott erschuf diese Lebewesen, ich sage einmal, nach ihrer Schöpfungsgruppe. Und das ganz Wichtige ist, dass genau dieses gleiche hebräische Wort, es gibt noch ein anderes hebräisches Wort, das wird benutzt, wenn sich verschiedene Arten untereinander kreuzen können. 3. Mose, 5. Mose tritt es mehrmals auf. Aber hier, wo es abgeschlossene Gruppen sind, benutzt Gott ein völlig anderes Wort. Und das Interessante ist, dass genau dieses Wort auch bei der Arche benutzt wird. Da heißt es nämlich auch nicht, dass Noah die Tiere nach ihrer Rasse mit in die Arche schleppen sollte. Dann hätte er wirklich Millionen Tiere da drin gehabt. Sondern es ist genau der gleiche Begriff. Das heißt wieder ein Paar aus jeder Schöpfungsgruppe. Und dann ist die Frage völlig falsch formuliert. Passten alle Tiere in die Arche Noah? Die Frage ist eigentlich falsch. Denn wenn es um Schöpfungsgruppen ging, dann musst du dir vielleicht 50.000, 60.000 Tiere mitnehmen. Und davon waren 98% kleiner als ein Lamm. Also war überhaupt kein Problem, dass sie in die Arche passten. Man muss die Frage eigentlich völlig anders formulieren, warum war die Arche so groß? Und ich denke, das ist eine ganz, ganz wichtige Sache. Das zeigt uns nämlich, dass in dieser Arche nicht nur deswegen 8 Menschen waren, weil kein Platz mehr in der Arche war, sondern in dieser Arche hätten viel mehr Menschen hineinkommen können. Sie haben vom Prinzip her nicht gewollt. Das heißt also, es war nicht nur Platz für 8 Menschen in der Arche und deswegen kam kein anderer mehr da rein, sondern dieses Boot war vom Prinzip her groß genug. Es hätten Hunderte, Tausende Menschen da reingekonnt. Aber sie wollten eben nicht. Es war also nicht die Schuld Gottes, dass in der Arche nicht genug Platz war. Es war die Verantwortung und die Schuld des Menschen, dass sie nicht in dieses Boot gekommen sind, weil sie eben Gott ablehnten. Ja, und daran sieht man schon, wie vorsichtig man sein muss, wie man eine solche Frage über die Arche formuliert. Jedenfalls ist es genau der gleiche Begriff. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass es hier um Schöpfungsgruppen geht. Und damit können wir vieles viel einfacher erklären. Also die Variation in der Bibel, die Variation in einer Art lässt die Bibel zu. Und das beobachten wir heute übrigens auch. Wir beobachten, dass Tiere sich ihrem Lebensraum anpassen können. Wir beobachten, dass Pflanzen sich ihrem Lebensraum anpassen können. Wir beobachten aber auch, dass hochspezialisierte Tiere wegsterben, wenn sich der Lebensraum verändert. Das beobachtet jeder Vertreter der Evolutionslehre und das beobachten wir ganz genauso. Was wir interessanterweise überhaupt nicht beobachten ist, dass aus einer solchen Tiergruppe plötzlich etwas höher entwickeltes entsteht mit einer neuen Information. Also stellen wir uns vor, ich habe so eine Tiergruppe Frosch. Da beobachten wir, dass sich diese Frösche spezialisieren können, je nach Lebensraum. Wir beobachten aber nicht, dass plötzlich ein Frosch entsteht, der fliegen kann. Der also eine völlig neue Information bekommt. Das heißt, was wir heute beobachten, deckt sich wunderbar mit dem, was die Bibel sagt. Die Evolutionslehre sagt nur, da wir diese Variation in der Breite beobachten und wir 500 Millionen Jahre Zeit hatten, gab es vielleicht mal einen solchen Sprung der Höherentwicklung. Beobachtet wurde er nicht. Und darum ist es lächerlich zu sagen, die Evolutionslehre wäre bewiesen. Es ist vom Prinzip her eine Möglichkeit. Mehr aber auch nicht. Und ich bin davon überzeugt, dass viel mehr für einen Schöpfer Gott spricht. Und ich zeige das nachher, wenn ich so ein paar Tiere nur vorstelle, als dafür, dass sie durch Zufall entstanden sind. Nun, die nächste Schwierigkeit haben wir dann schon im Vers am 4. Schöpfungstag. Dann heißt es plötzlich, es werden Lichter an der Ausdehnung des Himmels. Vers 16, und Gott machte die 2 großen Lichter. So, ich sage noch einmal, was ich eben gesagt habe. Vers 1 sagt mir ganz klar, dass Gott nicht nur die Erde, sondern die Himmel, das heißt die gesamte geschaffene Materie machte, also auch die ganzen Himmelskörper. Und wir kennen heute ungefähr 10 hoch 23 Sterne. Kann sich kein Mensch vorstellen, was das heißt. Aber das Faszinierende ist, dass Jeremia damals schon gesagt hat, 750 vor Christus, die Zahl der Sterne kann kein Mensch zählen. Zu einem Zeitpunkt, als die Wissenschaftler davon ausgingen, dass es ungefähr 2.500 Sterne von jeder Erdhalbkugel aus zu sehen sind. Ja, also um 2000 vor Christus, kann man auf Keilschrifttafeln nachlesen, haben die Assyrer festgestellt, dass es 5000 Sterne gibt. Galileo Galilei baute um 1600 sein erstes Fernrohr, guckte zum Himmel und zählte 30.000 Sterne pro Erdhalbkugel. Über 60.000. Immer noch abzählbar. 200 Jahre später kam die berühmte Bonner Durchmusterung. Da haben die Leute ihre großen Teleskope genommen, den gesamten Himmel abgezählt und kamen auf 324.198 Sterne. Also genauer geht's nicht. Also konnte man im 19. Jahrhundert noch sagen, Jeremia, wie kannst du so einen Unfug schreiben und schreibst, die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. Aber was ich eben sagte, wenn die Bibel eine naturwissenschaftliche Aussage tätigt, dann ist sie wahr, auch wenn vielleicht die ganze wissenschaftliche Erkenntnis dagegen spricht. Und die wissenschaftliche Erkenntnis sprach ungefähr 5000 Jahre gegen das, was Jeremia aufgeschrieben hat. Und heute im 21. Jahrhundert wissen wir, dass der Mann recht hat. Die Zahl der Sterne ist nicht zu zählen. Kein Mensch kann hier bis 10 hoch 23 zählen. Und wenn dir alle 6 Milliarden Menschen helfen würden, du würdest jede Sekunde einen Stern zählen, jeder würde 100 Jahre alt werden, dann sind alle Leute 20.000 Jahre dran. Es geht nicht. Die Bibel hat recht, wenn sie naturwissenschaftliche Aussagen bringt. Aber wie ist das hier zu verstehen? Hier steht eben nicht das Wort schaffen, hier steht das Wort machen. Und wir verstehen das so, dass es sich hier um diese Sterne handelt, die in Bezug zur Erde stehen. Denn wir lesen hier, dass sie erstens gesetzt worden sind als Licht, das heißt Sonne und Mond. Also die direkt in Bezug zur Erde stehen. Dass sie gesetzt worden sind als solche, die wir sehen können, denn sie dienen in Vers 14 zu Zeichen und zur Zeitbestimmung. Und wenn jemand in so einer Nussschale mitten am Ozean sitzt, deine Uhr, Batterie ist abgelaufen, du hast überhaupt nichts mehr, hast du nur eine einzige Orientierungsmöglichkeit, damit du weißt, wohin du rudern musst. Und das sind bestimmte Sternbilder. Das hat also gar nichts mit Astrologie zu tun, das haben Menschen später daraus gemacht. Gott hat diese Sternbilder erstmal gegeben als eine Orientierungshilfe am Himmel. Und darum sagt Gott ja auch im Buch Hiob, er hat die Plejaden gemacht, er hat den Orion gemacht und sie werden sogar beschrieben. Muss man mal lesen, Hiob 38. Da liest du, dass die Plejaden sich alle in die gleiche Richtung bewegen, die Sterne dieses Sternbildes. Und vom Orion liest du, dass sie sich alle in die verschiedene Richtung bewegen. Heute im 21. Jahrhundert wissen wir, dass das stimmt. Das kannst du von der Erde aus nicht sehen. Da brauchst du schon so ein Hubble-Weltraumteleskop, dass die das Ganze ausmessen und die bestätigen das dann. In einem ältesten Buch der Bibel hast du eine solche Aussage, die 100% wahr ist und bestätigt worden ist, was Hiob nie in seinem Leben aufgrund von naturwissenschaftlicher Forschung wissen konnte. Nur weil es ihm der Schöpfer Gott gesagt hat. Und ich bin davon überzeugt, dass es sich hier um diese Sterne handelt. Vielleicht bedeutet sogar das, was am 4. Schöpfungstag passierte, nichts anderes, als dass Gott diese Sterne nahm und in die richtige Position zur Erde setzte. Das klingt für uns vielleicht unwahrscheinlich. Aber du hast es hier mit einem Schöpfergott zu tun, der im Endeffekt nur sprach. Der Psalm 33 sagt, Gott sprach und es war. Ja, Gott gebot und es stand da. Niemand muss denken, dass Gott hier hart gearbeitet hat. Es war ein Wort Gottes. Das heißt einmal in dem Psalmen, dass die Sterne das Werk seines Fingers sind. Als wenn Gott einen kleinen Finger bewegt hätte und da waren plötzlich 10 hoch 23 Sterne da. Guck mal, Gott ist so groß, der hat die Sterne nicht nur gezählt, der hat die Sterne sogar benannt. Ist für Gott eine Kleinigkeit, mal eben 10 hoch 23 Wörter zu haben, um solche Sterne zu benennen. Ist für uns völlig unmöglich. Adam war in der Lage, jedem Tier, das zu ihm kam, einen Namen zu geben. Von der Intelligenz eines Adams sind wir meilenweit von entfernt.
Das heißt, er hat sogar Wörter neu erschaffen. Ja, denn wenn ich jedem Tier, was kommt, einen Namen gebe, dann gucke ich mir das Tier an und dann gebe ich ihm einen Namen, was dieses Tier beschreibt. Das heißt ja nicht durchzählen, sondern wirklich benamen, benennen. So intelligent ist keiner von uns, wie Adam erschaffen worden ist im Bilde Gottes. Dann kann das Universum auch alt aussehen. Manchmal sagen ja einige, das Universum darf nicht alt aussehen, weil Gott uns dann ein hohes Alter, wie mir jemand mal sagte, vorgaukelt. Vorsicht! Wenn Gott etwas erschafft, dann kann es schlagartig fertig sein. Und dann kann es tatsächlich alt aussehen. Geh mal nach Johannes 2. Als der Herr hunderte von Liter Wasser in Wein verwandelte, als man den Wein kostete, da war es ein sehr wertvoller Wein, weil es vom Prinzip her ein alter Wein gewesen ist, obwohl er gerade erst gemacht wurde von Gott. Das heißt, dieses Schöpfungshandeln Gottes zeigt um plötzlich in dem Geschaffenen ein hohes Alter, obwohl es gar nicht da war. Nimm einmal den Gelähmten in Markus 2, den man auf einer Trage dorthin tragen musste. Der stand plötzlich auf und sprang umher. Die Beinmuskulatur sah so aus, als hätte er von Anfang an gehen können. Das heißt, er hat das nicht erst innerhalb von Jahren gelernt, Muskelaufbauprogramm und was weiß ich alles. Von Anfang an hat Gott da was geschaffen an ihm und es sah aus wie alt. Und Adam und Eva, sie haben sich sicherlich nicht hinter irgendwelchen Keimlingen gelegt, um sich vor Gott zu verstecken. Sondern als sie hinter den Bäumen im Garten Eden standen, da waren das ausgewachsene, fertige Bäume. Also man muss sich nicht darüber wundern, dass wenn Gott etwas erschafft, dass das schlagartig fertig ist und damit auch so aussieht, als hätte es ein hohes Alter. Das steckt einfach darin, dass Gott das vollkommen gemacht hat. Und so müssen wir uns eben nicht wundern, dass einige Sterne scheinbar ein unheimlich hohes Alter haben. Es spricht eben davon, von dieser Perfektion, von der Schnelligkeit, von der Vollkommenheit, Vollständigkeit in dieser Schöpfung Gottes. Und dann am fünften Tag, dann macht Gott eben auch zunächst einmal die Wassertiere. Vielleicht sogar in Vers 21, wenn da dort die Rede ist von den großen Seeungeheuer, eigentlich von den langgestreckten, wie auch die Fußnote sagt, vielleicht waren das sogar die großen Dinosaurier, die auch im Buch Hiob, ja, Kapitel 40 beschrieben werden. Wenn du von dem Behemoth liest, er hat einen Schwanz wie eine Zeder, ein völlig langgestreckter Schwanz, dessen Knochen mit Sehnen umwoben sind, was wir heute von keinem anderen Tier mehr kennen als von Dinosauriern. Bin ich von überzeugt, dass dort Dinosaurier beschrieben werden. Und lies mal, was beim Behemoth steht. Er war der Erstling der Wege Gottes. Was waren die ersten Tiere, die Gott erschuf? Hier, fünfter Schöpfungstag, Wassertiere. Ich hab mal so ein Skelett gesehen von dem größten Dinosaurier der Welt, dieser Argentinosaurus. Wenn du 1,51 Meter groß bist, so hat ja jemand hier diese Größe, und du guckst geradeaus, guckst du genau auf sein Fußgelenk. So, das kannst du dir vorstellen, kommt noch der Unterschenkel, noch der Oberschenkel. Und wenn damals die ganze Erde mit 7 Meter mit Wasser bedeckt war, das kitzelte den gerade mal am Bauch. Also ich brauchte die Dinosaurier erstens nicht in die Arche zu tun und zweitens gibt es viele Hinweise dafür, dass die tatsächlich im Wasser lebten, wie es auch das Buch Hiob sagt. Und vielleicht ist das damit gemeint, mit diesen langgestreckten, mit diesen großen Seeungeheuern. Jedenfalls haben wir auch hier und auch nachher, wenn es um die Vögel geht, immer wieder diesen Begriff Art. Und jetzt, ich habe es eben schon gesagt, am ersten Teil des sechsten Schöpfungstages heißt es dann eben von den Tieren der Erde nur noch, dass Gott sie machte. Ich sag mal, Gott formte sie um. Manchmal lernt man ja in der Schule, die haben ja all den gleichen Bauplan. Der genetische Code ist universell. Na und? Widerspricht das der Bibel eben nicht. Die Bibel sagt es hier, Gott machte die weiteren Tiere. Das heißt, Gott erschuf, ich sag mal, die lebendige Seele, dieses beseelte Leben Und dann hat er anschließend die anderen Tiergruppen, die es gibt, Tierfamilien, wie auch immer, hat er einfach nur noch umgewandelt. Das sagt sogar die Bibel. Und damals wussten die Jungs noch nichts von irgendeinem genetischen Code. Das zeigt uns also, dass es diese Ähnlichkeiten gibt. Ist überhaupt kein Beweis für Evolution. Es ist eine Möglichkeit, wie ich es interpretieren kann. Aber es passt auch wunderbar in diesen biblischen Bericht, den ich hier habe. Das heißt, wir können diesen Schöpfungsbericht tatsächlich wörtlich nehmen. Wir brauchen hier nicht irgendetwas dran zu verändern oder abzuändern oder wie auch immer. Unsere naturwissenschaftlichen Ergebnisse decken sich sogar damit. Und dann, bevor ich gleich noch einmal auf zwei, drei Besonderheiten einkomme, heißt es eben dann beim Menschen in Vers 27, dass Gott ihn schuf. Aber, und das muss ich auch noch erwähnen, wir haben in Kapitel 1 zwei Hinweise, dass Gott sozusagen aus mehreren Personen der Gottheit besteht und dass sie gemeinsam gehandelt haben. Du hast das zum einen in Vers 1, im Anfang schuf Gott. Das Wörtchen Gott, das steht in der Mehrzahl. Das Wörtchen schaffen steht in der Einzahl. Es wird uns also gezeigt, dass mehrere Personen der Gottheit gemeinsam etwas geschaffen haben. Und das bestätigt uns das Neue Testament. Ich sage mal, dass Gott der Vater der große Planer gewesen ist. Dass das Ganze in der Kraft des Heiligen Geistes geschah. Aber dass Jesus Christus der eigentliche Schöpfer war, der das alles gemacht hat. Das Gleiche haben wir beim Menschen. Guck dir mal dieses Gespräch in Vers 26 an. Und Gott sprach, lasst uns, so ähnlich über Sodom und Gomorra, der Herr ließ von dem Herrn Feuer und Schwefel auf die Erde regnen. Das heißt, wir haben im Alten Testament schon Hinweise, dass Gott aus mehreren Personen besteht. Und das hat der Jude nicht verstanden. Wenn du dir jüdische Auslegungen im Talmud über diesen Vers anguckst, sie haben nicht verstanden, was es heißt, und Gott sprach, lasst uns. Sie wissen nicht, wer uns ist. Wir wissen es auf Grundlage des Neuen Testamentes. Eben ein Gespräch zwischen Gott, dem Vater und dem Sohn. Und dass sie dann eben dort gemeinsam den Menschen gemacht haben, dass Gott ihn in seinem Bild erschuf, Vers 27, dass er Mann und Frau erschuf. Nicht wahr, dass Gott das hier sehr gut unterscheidet, welches Geschlecht vorliegt. Auch völlig anders als das, was heutzutage immer wieder erzählt und ja, gelehrt wird, dass es keinen Unterschied zwischen Mann und Frau gibt. Gott unterscheidet sie ganz klipp und klar. Er schuf Mann und Frau. Und dann haben wir diesen Bericht in Kapitel 2. Und da möchte ich jetzt noch ein paar Minuten drauf eingehen. Ich habe am Anfang schon gezeigt, dass es starke Hinweise gibt, dass diese beiden Berichte einander ergänzen. Und dass wir in den verschiedenen Gottesnamen, die dort benutzt werden, überhaupt keinen Widerspruch finden, sondern wirklich zeigen, dass hier zwei Berichte vorliegen, die beide wichtig sind. Sonst können wir gar nicht verstehen, was in 1. Mose 3 beschrieben wird, nämlich den Sündenfall. Wenn wir nur einen von diesen beiden Berichten hätten, könnten wir 1. Mose 3 nicht verstehen. Aber jetzt gibt es eben diese scheinbaren Unterschiede. Einen habe ich gerade schon geklärt. Den Namen Gottes. Es gibt es etwas, und ich fange jetzt mal hinten an, das sind die Flüsse, die im Garten Eden aufgeführt werden. Erstens liest du davon nichts in Kapitel 1. Zweitens, damit wird schon behauptet, wir haben hier zwei verschiedene Berichte. Zweitens sind diese vier Flüsse, wenigstens drei davon, für die Bibelkritiker ein Beleg, dass die Sinnflut nicht weltweit gewesen ist. Fange ich mit dem letzten Punkt an. Warum? Weil es heutzutage noch einen Euphrat gibt. Weil es heutzutage noch einen Tigris gibt. Daraufhin sagt man, aha, diese beiden Flüsse gibt es noch. Also kann diese Landschaft durch die Sinnflut nicht zerstört worden sein. Also war die Sinnflut nicht global. So einfach geht das. Man macht einen schweren Gedankenfehler. Die Flüsse tragen zwar die gleichen Namen, aber das heißt noch lange nicht, dass es die gleichen Flüsse gewesen sind. Denn so wie diese Flüsse hier beschrieben werden, so laufen Euphrat und Tigris gar nicht. Es gab nämlich im Garten Eden einen Strom. Und dieser Strom, dieser Fluss ging aus von Eden, um den Garten zu bewässern. Und von dort aus teilte er sich und dann flossen diese vier Flüsse, die hier erwähnt werden, in völlig verschiedene Himmelsrichtungen, um sozusagen auch das Land drumherum zu bewässern. Aber der erste Segen kam natürlich in den Garten Eden, denn dort war dieser eine Strom. Und erst von diesem einen Strom aus teilten sich dann diese vier Flüsse, die dann diesen Garten Eden, vielleicht sogar an der Gartengrenze verließen. Wenn man sich heute Euphrat und Tigris anguckt, haben sie damit überhaupt nichts mehr gemein. Noch interessanter ist dieser Fluss Gihon, der nämlich ebenfalls im Alten Testament mit Namen erwähnt wird. Aber da ist es ganz klar ein Fluss bei Jerusalem. Also hunderte von Kilometern weg von Euphrat und Tigris. Und das ist eine ganz wichtige Lektion, was wir hier lernen können. Gleiche Namen bedeutet noch lange nicht gleiche Flüsse. Gleiche Städtenamen bedeuten noch lange nicht gleiche Städte. Die Sintflut, sagt die Bibel ganz klar, dass sie global gewesen ist, dass sie im Endeffekt den ganzen Erdboden umgekrempelt hat. Gott hat es aufgrund seiner geistlichen Geschichtsschreibung für wichtig befunden, dass diese beiden Namen Euphrat und Tigris beibehalten wurden. Aber es sind zwei völlig andere Flüsse. Das heißt, wir haben hier überhaupt keinen Widerspruch im Endeffekt zu dem, was wir nachher im Sintflutbericht und was wir auch später in der Bibel finden. Das Zweite ist, dass natürlich damit dieses Kapitel auch nicht im Widerspruch zu 1. Mose 1 steht, sondern dass Gott uns hier sagt, er hat einen besonderen Garten gebaut. Und dieser Garten sollte eben sehr fruchtbar sein. Und in diesen Garten hat er den Menschen gestellt, der dort eine Aufgabe bekam, dass er diesen Garten bebauen musste. Das heißt, für Gott zu arbeiten, war schon etwas, was Gott dem Menschen vor dem Sündenfall gegeben hatte. Genauso wie die Ehe. Das war auch etwas, was Gott dem Menschen vor dem Sündenfall gegeben hatte. Und so hat eben dieser Mensch diese Aufgabe. Aber jetzt heißt es in Vers 8, dass Gott scheinbar zuerst den Menschen schuf und dann die Pflanzen. Wenn man diese Verse 7, 8 und 9 liest. Vers 7, und Gott der Herr bildete den Menschen Staub vom Erdboden. Und dann heißt es anschließend in Vers 9, dass dort plötzlich die Rede ist von den Bäumen und den Pflanzen. Und das ist immer ein beliebtes Argument, was angeführt wird. Aber pass auf, du liest dort überhaupt nichts, dass Gott irgendwelche Pflanzen erschuf. Sondern du kannst das auch übersetzen. Ich lese das mal, Vers 8. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten und dorthin setzte er den Menschen, den er gebildet hatte. Und Gott, der Herr, hatte aus dem Erdboden allerlei Bäume wachsen lassen. Und so weiter und so fort. Das heißt also, es ist hier wieder eine Frage der Zeitform. Es kann erstens bedeuten, dass Gott die Pflanzen ganz klar vor dem Menschen machte. Es kann auch sein, dass hier die Rede ist von den kultivierten Pflanzen. Das bedeutet, dass Gott die Pflanzen vor dem Menschen gemacht hatte. Gott nahm den Menschen und setzte ihn in diesen Garten Eden. Und in diesem Garten Eden waren jetzt schon Pflanzen drin, die der Mensch dann im Endeffekt bearbeiten sollte. Das heißt, wir lesen hier von den Pflanzen, von den Bäumen überhaupt nicht, dass sie hier erschaffen worden sind, sondern lediglich, dass sie dort in diesem Garten gesetzt worden sind, eben für den Menschen. Und das Gleiche haben wir auch von den Tieren. Wenn man das etwas später liest, dann hat man das Gefühl, dass die Menschen vor den Tieren erschaffen worden sind, in Kapitel 2, Vers 18. Ja, da ist zuerst der Mensch da. Gott, der Herr, sprach es nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und Gott, der Herr, bildete aus dem Erdboden alle Tiere. Nun, zum einen sagt die Fußnote, und Gott der Herr hatte aus dem Erdboden alle Tiere gebildet. Das heißt also, auch das ist wieder eine Vorzeitigkeit, zuerst die Tiere und dann der Mensch. Oder es bedeutet, dass es hier um domestizierte Tiere geht, also um Tiere, die man im Endeffekt auch im Haus oder in einem Hof halten kann. Das zeigt uns also, dass diese beiden Schöpfungsberichte sich nicht widersprechen, sondern dass diese beiden Schöpfungsberichte eine wundervolle Einheit bilden. Genauso wie wir die vier Evangelien haben, die sich auch an keiner einzigen Stelle widersprechen, sondern die im Endeffekt ein harmonisches Ganzes bilden. Und wenn man sich das nochmal in Ruhe zu Hause durchliest, dann stellt man wirklich fest, dass ohne Kapitel 2, und wir hätten nur 1. Mose 1, könnten wir den Sündenfall nicht verstehen. Und wenn wir nur Kapitel 2 hätten, und wir hätten nicht Kapitel 1, und wir würden nicht sehen, dass dieser Gott ein gewaltiger Schöpfergott ist, dann könnten wir ebenfalls 1. Mose 3 und alles, was danach in der Bibel kommt, nicht verstehen. Das heißt, ich kann natürlich sagen, da sind Widersprüche drin, wenn ich ein solches Weltbild vor Augen habe. Aber ich kann auch viele, viele Gründe zeigen, die uns wirklich belegen, dass es sich hier um eine Schöpfung handelt. Einmal als Gott der Allmächtige und dann in Bezug auf uns Menschen. Und ich denke, wir haben wirklich gesehen, dass man diesen Schöpfungsbericht wörtlich nehmen kann, dass wir ihn wörtlich nehmen müssen. Auch wenn ich jetzt nicht jedes Wort in der kurzen Zeit und jeden Begriff darin klären konnte, aber ich glaube, es zeigt uns wirklich, auch dieser uralte Bericht, es gibt keinen Grund, ihn nicht wörtlich zu nehmen, auch wenn es uns heutzutage immer wieder eingeredet wird. Und das zeigt uns, dass wir die ganze Bibel von der ersten bis zur letzten Seite wörtlich nehmen müssen. Dass die Bibel eben nicht das Wort Gottes enthält, sondern dass die Bibel wirklich das Wort Gottes ist.